Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Frau Dr. Kerstin Stein aus Magdeburg plaudern darf. Frau Stein, erstmal bevor ich Sie einführe, vielen Dank, dass Sie Zeit haben, mit mir zu plaudern und ein paar spannende Einblicke in die niedergelassene Infektiologie und Hepatologie uns gewähren.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich darauf.
Also, warum habe ich Kerstin Stein gefragt, ob wir mal miteinander plaudern können? Sie hat erst einen spannenden Lebensweg. Man hört noch so ein ganz bisschen, dass sie ein Berliner Kind ist und dort auch studiert hat. Dann hat sie mir erzählt, dass sie ihre Facharztausbildung initial in der Nephrologie begonnen hat, war dann bei Herrn Stremmel in Heidelberg viele Jahre, ist dann gewechselt als Oberärztin nach Magdeburg, war dort an der Universitätsklinik bei Herrn Malfertheimer tätig und ist seit 2016 in der Niederlassung tätig in Magdeburg und hat dort ein ganz spannendes Konstrukt. Sie beschäftigt sich mit Leberpatienten in der Niederlassung. Beschreiben Sie mal den Alltag, was Sie für Patienten dort sehen. Das ist ja eine Schwerpunktpraxis, die es so nicht so häufig in Deutschland gibt. Was machen Sie den ganzen Tag?
Das ist richtig. Also ich habe eine hepatologisch-infektiologische Schwerpunktpraxis, weil das die Themen waren, die mich immer am meisten interessiert und begeistert haben. Und ich habe versucht, ob ich das nicht auch in der Niederlassung umsetzen kann. Und gegen viele Bedenken von Kollegen, ob sowas sich rechnet, muss ich sagen, ja, man kann es machen. Man kann seine Leidenschaft auch zum Beruf machen. Und ich habe in meiner Praxis ein ganz großes Spektrum an Lebererkrankungen. Ich habe in der Varietät noch ein größeres Spektrum, als ich es an der Uniklinik in meiner Spezialambulanz hatte, weil ich mehr Patienten sehen kann. Ich habe bis 1500 Patienten im Quartal und da sehe ich wirklich von einfachen Fettlebererkrankungen bis Patienten, die mit akuter Hepatitis kommen, die mit dekompensierter Zirrhose kommen und versuche natürlich so viel wie möglich ambulant zu machen, bevor ich dann eine Einweisung tätigen muss. Und dann habe ich den infektiologischen Schwerpunkt noch dazu. Da habe ich dann auch Patienten, die zum Beispiel mit HIV-Infektionen kommen. Und da gibt es ja auch Co-Infektionen mit Hepatitis. Also das passt ganz gut zusammen, finde ich.
Und Sie sind niedergelassen als allgemeinärztlich tätige Internistin, als Gastroenterologin. Was haben Sie denn für Sitz?
Ich habe einen Gastroenterologiesitz.
Ja.
Damals, das war ein bisschen ein Sonderweg, hatte ich eine Sonderzulassung bekommen und das ist nur in einem Facharztsitz möglich, also eine Sonderzulassung Gastroenterologie, um die hepatologische Versorgung für den nördlichen Bereich Sachsen-Anhalt sicherzustellen, weil kein Kollege bis dato dann mehr dort das gemacht hat und die haben händeringend jemanden gesucht, der die hepatologischen Patienten versorgt und daher gab es die Sonderzulassung.
Das klingt spannend. Frau Stein, lassen Sie uns mal so eine Patientenreise durchgehen, wenn Sie sich jetzt um die hepatologische Versorgung in Sachsen-Anhalt kümmern und ich jetzt niedergelassener allgemeinmedizinisch tätiger Kollege wäre, habe einen Patienten und der hat bei mir das übliche, eine erhöhte Gamma-GT, ist ganz aufgeregt und jetzt schicke ich den zu Frau Stein. Und was macht Frau Stein dann?
Frau Stein macht erstmal eine ausführliche Anamnese. Also das ist ja für Lebererkrankungen ganz wichtig, erstmal genau nachzufragen, welche Hintergrundinformationen, Risikofaktoren der Patient hat. Natürlich schaue ich ihn mir auch an, ob er übergewichtig ist, ob er einen Diabetes, ob er Stoffwechselerkrankungen hat. Und dann würde ich, je nachdem, was an Vorbefunden da ist, natürlich auch erstmal so einen Lebercheck machen, so nenne ich das immer, also eine ausführliche Differentialdiagnose an Labor.
Was ist der Lebercheck bei Frau Stein? Wir können das ja mal durchgehen. Ich gehe davon aus, das sind die Hepatitis- und Cholestase-Parameter. Aber was machen Sie noch zusätzlich?
Also ich orientiere mich da erstmal an den häufigen Erkrankungen. Das heißt, ich mache in der Regel ein Ferritin und eine Transferinsättigung mit, wenn das so vom Alter her passt. Also nicht bei sehr jungen Menschen, aber eben bei denen, wo es möglich ist. Ich mache in der Regel ein kleines Autoimmunscore mit, also ANA-AMA, wenn es keine anderen Auffälligkeiten gibt. Wenn jemand doch mit deutlich erhöhten Transaminasen kommt, auch jünger ist, mache ich gleich ein komplettes Autoimmunscreening und mache die Immunglobuline dazu, also IgM, IgA, IgG und mache dann, je nachdem, wie die Anamnese ist, vielleicht sogar das AT1 noch dazu, also um zu schauen, hat er da vielleicht doch irgendwie ja eine Speichererkrankung.
Vielleicht noch ein Wort zu den Immunglobulinen, das heißt, Sie fahren relativ früh quantitativ IgG, IgA, IgM bei Ihren Gesamtpatienten mit. Brauche ich IgE?
Das mache ich nicht. Also habe ich in der Regel nicht, aber ich habe doch die Erfahrung gemacht, gerade so bei unklaren Erkrankungen, dass einem manchmal doch über die Immunglobuline Auffälligkeiten begegnen. Also wenn da besonderer Ausschlag, besondere Höhe ist, dann mache ich auch eine Elektrophorese und habe da doch auch schon hämatologische Erkrankungen gefunden. Also das finde ich ganz gut zum Screening.
Mhm. So, jetzt kommt bei den überwiegenden Zahl der Patienten die detailseltene Lebererkrankung, können wir vielleicht später noch kurz drüber sprechen. Jetzt kommt die wahrscheinlichste Diagnose raus, dass der Patient eine Masern hat mit vielleicht einer leicht führenden Gamma-GT, ein bisschen ALT-Erhöhung und dann sind jetzt ja alle ganz nervös und vielleicht haben wir ja auch im Sommer eine spezifische Therapieoption, die für die Fettlebererkrankung zur Verfügung steht. Wie geht's denn dann bei Ihnen weiter in der Diagnostik? Stechen Sie alle Leute ambulant in die Leber? Kriegt jeder ein Fibroscan oder eine andere Elastographie-Methode? Bestimmen Sie besondere Laborwerte, die man ja mindestens experimentell kriegen kann, wie den ELF-Score oder andere Dinge? Wie geht's dann bei der wahrscheinlichen Diagnose Masern bei Frau Stein weiter?
Also der zweite Schritt ist auf jeden Fall bei mir die Bildgebung. Das heißt, dass ich einen hochauflösenden Ultraschall mache und mir erstmal genau ein Bild von der Leber mache. Also idealerweise, wenn die Patienten nicht 200 Kilometer entfernt wohnen, kommen sie zum Labor zuerst, dass ich einen Anhalt von den Laborwerten habe, schaue mir dann im Ultraschall die Leber an oder insgesamt das Abdomen und mache in der Regel auch eine Elastographie-Messung mit. Wenn die Patienten keine Diagnose Zirrhose schon haben, mache ich in der Erstdiagnose oft schon einen FIB4-Score mit. Das kann ich vom Labor ja automatisch mit anfordern, um da schon mal einen Anhalt zu haben und dann auch eine Korrelation mit meiner Ultraschalluntersuchung und der Elastographie. Und dann ist der Ultraschall eben entscheidend, ob es irgendwelche besonderen Verfettungen gibt. Bei dem Patienten mit der Gamma-GT ist ja das häufig so, dass wir eine Steatosis sehen, aber ich möchte auch wissen, hat er eine Fibrose?
Das heißt, ich habe, wenn ich dann FIB4-Wert habe und Elastographie, habe ich ja für die meisten Patienten eine gute Einschätzung, ob da jetzt eine Fibrose vorliegt oder nicht vorliegt. Und damit sind sie ja im Rahmen unserer relativ aktuellen Leitlinien auch, wo ich das Ganze habe. Jetzt spielen wir mal weiter. Jetzt ist das der übliche Patient, der hat, was weiß ich, in der Elastographie jetzt 8 Kilopascal, hat einen FIB4-Wert irgendwo zwischen 1,3 und 2,67. Das heißt, er ist in diesen Graubereichen bin. Ja, und hat vielleicht ein Ferritin von 450, aber die Sättigung ist 35%. Wie oft muss ich jetzt zu Ihnen kommen? Wie läuft die Vorsorge bei Ihnen jetzt weiter ab?
Ja, Sie sagten ja, der Patient hat nur eine isolierte Gamma-GT gehabt, also keine Transaminasen. Das ist schon mit entscheidend auch für das weitere Prozedere. Also wenn jemand eine ausgeprägte Steatohepatitis hat, wenn er hohe Transaminasen hat, die nur auf die Steatohepatitis zurückzuführen sind, würde er noch weiter in der Vorsorge bei mir bleiben. Das heißt, da würde ich je nach Risiko dann vielleicht in einem Jahr nochmal eine Kontrolle machen. Die einfachen Fettlebererkrankungen, die nur eine Gamma-GT haben und nur ein Fibroscan bis 8, die werde ich momentan nicht mehr selbst schaffen zu kontrollieren. Das heißt, da gebe ich dann direkt eine Empfehlung an den Hausarzt, in einem Jahr eine Kontrolle der Werte zu machen, den FIB4-Wert mit im Verlauf zu machen. Und wenn eine deutliche Veränderung der Werte auftritt, kann der Patient nochmal gezielt vorgestellt werden.
Aber das heißt, bei Ihnen, jetzt spielen wir mal einen Tuck weiter, jetzt hat er einen Fibroscan von 8,5 und diesen FIB4-Wert im Graubereich, also ist jetzt über 1,3, aber ist noch nicht 2,67. Wann komme ich dann wieder aber zu Ihnen? Nach 6 Monaten, nach 12 Monaten oder einmal nach 3 Monaten, um zu gucken, ob das irgendwie ein Ausreißer war?
Also da sich bei mir die Kapazität wirklich in den letzten Jahren sehr zugespitzt hat oder erschöpft ist, sehe ich Patienten mit einfach isolierter Gamma-GT und ohne fortgeschrittene Fibrose nicht wieder, sondern ich gebe eine Empfehlung an den Hausarzt und wenn sich was ändert, wenn es Transaminasen dazukommen, wenn sich der Gamma-GT deutlich erhöht, nur dann lasse ich sie neu vorstellen, weil ich sie sonst nicht schaffe zu sehen.
Aber jetzt mal diesen Graubereich, also jetzt über 8 Fibroscans und FIB4 eben nicht komplett normal. Wann sehen Sie den wieder? Nach 6 Monaten, nach 12 Monaten?
Wenn das mit Risikofaktoren verbunden ist, frühestens nach 12 Monaten. Und wenn das vielleicht nicht ganz so viele Risikofaktoren sind, sage ich auch manchmal, kommen sie in 2 Jahren wieder.
Und was sagen Sie den niedergelassenen Allgemeinmedizinern oder noch einen Schritt zurück, wenn wir jetzt Vorsorge sehen, wenn ich meine Patienten habe, wir schreiben in allen Leitlinien ja, dass wir andere Risikofaktoren möglichst reduzieren sollten. Dazu gehören zum Beispiel Impfungen gegen Hepatitis A und B bei den Patienten, die weiter fortgeschritten sind, die von Pneumokokken bis Influenza-Impfung. Haben die Patientinnen und Patienten das auf dem Schirm, dass diese ganzen anderen Faktoren wichtig sind, auch für die Leber, oder müssen sie da viel Aufklärungsarbeit halten?
Also ich erwähne es mit, wenn ich den Patienten bespreche, wenn ich ihm seine Befundauswertung mache, dass eine Hepatitis-Impfung empfohlen ist, und ich schaue mir auch von allen Patienten die Impfausweise an, also bitte sie, die mitzubringen, weil ich da sehr unterschiedliche gefüllte Impfausweise sehe, sodass ich selbst auch Impfungen anbiete und mache, wenn ich sehe, dass da wichtige Impfungen fehlen. Das haben wir immer im Kühlschrank parat, das bieten wir auch selbst an, aber sonst empfehlen wir es für den Hausarzt. Und insbesondere, wenn eine Zirrhose da ist, dann sind sie ja doch schon als immunsupprimiert auch zu betrachten. Einige andere Empfehlungen, und das würde ich dann auch so weitergeben.
Wenn ich jetzt eine fortgeschrittene Lebererkrankung habe und wenn Sie jetzt Ihr ambulantes Setting sehen und ich habe ein bisschen Aszites, also machen Sie in der Sprechstunde Biopsien, machen Sie Aszites-Punktionen oder weisen Sie die Kollegen dann weiter in ein anderes Umfeld, in ein stationäres Setting?
Also inzwischen ist es seltener geworden. Ich habe das alles mit im Angebot in der Praxis, aber zum Beispiel mache ich Aszites-Punktion, da habe sie nur gemacht, wenn es stabile Patienten sind. Also wenn sie wirklich eine gute Gerinnung haben und sonst auch bekannt sind. Also bei neuen Patienten bin ich zurückhaltender, wenn ich die noch nicht so einschätzen kann. Und da habe ich aber sehr gut kooperierende Kliniken hier, wo ich die dann auch hinschicken kann.
Und kriegen Sie das im Ambulanz-Setting abgebildet? Also ich meine, so Patienten sind ja anstrengend, die kosten Zeit, man muss nochmal ein Auge drauf haben. Prinzipiell kann man ja viele dieser Leistungen ambulant durchführen, von Leberpunktionen bis natürlich Aszites-Punktionen. Ich kann Ihnen ganz sagen, bei uns hier in der Klinik, das im Alltag routinemäßig unterzubringen, ist eine Herausforderung.
Das glaube ich gern, und es ist auch so, dass es in der Praxis eine Herausforderung ist und dass es auch ein Grund ist, weshalb ich das seltener mache, weil ich nicht die Kapazität habe. Ich führe die Praxis alleine. Ich habe sozusagen die sehr hohe Einbestellraten an Patienten, die ich versorge, und die Aszites-Punktionen kosten Zeit. Dann bei großvolumigen Punktionen habe ich natürlich Albumininfusionen auch in der Praxis gemacht. Aber das ist wirklich was, was jetzt schon länger nicht mehr bei mir durchgeführt wird, weil ich nicht die Kapazität habe, die Patienten nicht überwacht werden können. Die müssen ja noch liegen, sodass ich das jetzt zuletzt nicht mehr gemacht habe.
Eigentlich schade, dass das nicht möglich ist, weil viele Patienten sich das ja wünschen würden. Jetzt machen Sie ja eine sehr gute standardisierte hepatologische Versorgung Ihrer Patienten. Das hört sich jetzt alles ganz toll an. Sie haben am Anfang gesagt, das geht doch, man hat so sein Auskommen. Aber was treibt Sie denn um? Wo sind die Sorgen? Also ich frage mal ganz banal, als haben Sie Sorgen, dass Sie irgendwie ein Laborbudget überziehen könnten und Sie dann Regresse haben? Haben Sie Angst vor Medikamentenverschreibungen, auch bei seltenen Erkrankungen, die teuer sind, dass Sie da irgendjemand nervt mit Nachfragen nach 3 oder 4 Jahren, ob das Rezept bei der Patientin, bei dem Patienten wirklich indiziert war? Was sind denn die Sorgen einer ambulant tätigen Hepatologin?
Ja, ich kann Ihnen sagen, dass ich da auch im engen Austausch mit der Kassenärztlichen Vereinigung bin und rate das auch nur Kollegen, wenn sie solche doch sehr aufwendigen Patienten betreuen, also nicht nur vom Laborbudget, sondern auch was die Medikamente betrifft. Also die neueren Medikamente in der Hepatologie haben ja auch Preise, die wirklich auch herausstechen. Und ich bin, da ich nur hepatologisch tätig bin, schlecht vergleichbar mit meinen gastroenterologischen Kollegen. Also die Kassenärztliche Vereinigung vergleicht ja die Praxis immer mit den facharztgleichen Praxen. Und da steche ich immer hervor. Also ich habe ein deutlich höheres Laborbudget, ich habe ein deutlich höheres Medikamentenbudget, habe das aber als Praxisbesonderheit mit der KV besprochen, sodass ich da jetzt erstmal direkt keinen Regress befürchte, weil mir das so zugesichert wurde.
Das heißt, Sie würden anderen Kollegen jetzt sagen, man kann schon mit den KV sprechen. Also diese Regressangst, dass einem da 27 Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, ist ja in vielen Fällen auch ein bisschen Panik. Sie sagen in Ihrem Umfeld, das kriegt man mit vernünftiger Diskussion schon gelöst, die Situation. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also ich habe da positive Erfahrungen gemacht. Ich habe die Ansprechpartner in der KV, die mich seit Praxisgründung auch begleiten, habe immer wieder auch das Gespräch gesucht und habe bisher da ganz positive Erfahrungen gemacht, dass mir das dann auch so zugesichert wurde, dass ich diese Praxisbesonderheiten habe und dass das gesehen wird. Denn ich versorge ja die Patienten, die sonst keiner versorgt. Also man hat ja auch damit ein Argument, dass man sagt, also wenn ich die nicht versorge, sie haben eine Versorgungsverpflichtung als KV, wer soll sie dann versorgen? Mhm. Ich denke, da kann man gut argumentieren.
Ja, ich glaube, also solche Konstrukte sind schon spannend, müssen viele Kollegen noch drüber nachdenken, da ein bisschen mehr reinzugehen, weil in anderen Regionen muss man ja schon sagen, die haben Patienten mit den Profilen, die ich Ihnen vorhin gesagt habe, es schwer, Termine bei entsprechend fachärztlich tätigen Kollegen zu bekommen. Und da sind Sie ja schon stechen heraus in Magdeburg. Und dieses Beispiel, finde ich, sollte ja Schule machen. Frau Stein, jetzt habe ich nochmal eine Frage. Was wären denn Ihre Wünsche? Wie gesagt, Sie haben mit Gesprächen, mit der lokalen Situation, glaube ich, Ihren Platz gefunden. Aber was wären Wünsche? Welche Entwicklungen sollten wir vielleicht auch gemeinsam politisch auf den Weg bringen? Wo können wir besser werden und wo drückt wirklich der Schuh?
Ich denke, dass die Hepatologie noch nicht so sichtbar ist in den Leistungsziffern, wie sie es verdient. Wir haben als Hepatologen ja oft chronisch kranke Patienten, wo wir auch einen hohen Beratungsaufwand haben. Wenn zum Beispiel ein Patient mit Neudiagnose dekompensierter Leberzirrhose aus der Klinik entlassen wird, dann muss ich mir Zeit nehmen und muss den erstmal aufklären, was er von der Ernährung bis zu seinen Medikamenten alles machen muss. Und wir haben als Facharzt für Gastroenterologie keine Chronikerziffer, wir haben keine Beratungsziffer. Das geht alles in der kleinen Fallpauschale und das wird nicht gesehen, glaube ich. Da kann man vielleicht doch darauf hindeuten oder hinwirken, dass diese Versorgung der chronischen Patienten gesehen wird, dann ist es so, dass der Ultraschall nicht so gut vergütet wird. Das sind sehr, sehr alte Zahlen, sehr niedrige Leistungsziffern aus einer Zeit, wo der Ultraschall noch als graues Schnarren mit schlechtem Bild war, sage ich immer. So alt sind diese Ziffern. Und wir haben jetzt hochauflösende, hochmoderne Geräte. Bei guter Schallbarkeit können wir MRT-Qualität erreichen. Wir können Elastographie machen und das sind alles Dinge, die noch nicht in der Bewertung sich niederschlagen.
Ich glaube, ganz wichtiger Punkt, wo wir wirklich gemeinsam arbeiten müssen, es ist ja grotesk, was Sie für eine mit Ihrer Kompetenz bei dem dekompensierten Zirrhotiker, der wirklich Zeit intensiv braucht und dann pro Quartal diesen Mini-Betrag bekommen, was ja in keinster Weise auch nur den Anforderungen der Versorgung gerecht wird.
Und dieser Patient kommt ja auch nicht nur einmal im Quartal, wenn der entlassen wird, dann kommt der vielleicht alle 2 bis 4 Wochen erstmal, um erstmal rekompensiert zu werden und die Medikamente richtig anzupassen.
Ja. Also wenn man das Kollegen im Ausland erzählt, was Kolleginnen und Kollegen leisten und wie wenig die Vergütung ist, die schütteln immer nur mit dem Kopf. Das kann doch nicht sein, was bei euch da passiert. Frau Stein, die nächste Frage, die sich mir noch umbrennt, wie ist die Zusammenarbeit jetzt mit den anderen fachärztlichen Kollegen? Also jetzt haben Sie unseren Zirrhotiker. Sie haben den jetzt 2 bis 4 Mal gesehen. Bekommt man für die Termine für die Varizen-Staging-Kontrolle, die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern, wenn ein akutes Problem ist, bekommen Sie Ihre Patienten einfach unter? Oder ist dieser Transfer auch sehr zeitintensiv, ermüdend und manchmal auch vielleicht nicht optimal für einzelne Patienten?
Ja, da ist es wirklich wichtig, sich Netzwerke aufzubauen. Also ich habe jetzt in den 9 Jahren, wo ich in der Niederlassung bin, auch vieles gelernt und habe auch viele Kollegen kennengelernt, die auch engagiert Patienten betreuen, und die muss man nutzen. Und da ist es sowohl in kleineren Krankenhäusern wichtig, Ansprechpartner zu haben, als auch in der Uniklinik. Ich arbeite sehr eng mit der Uniklinik auch zusammen. Ich habe wegen meiner großen Anzahl an Leberzirrhose-Patienten auch viele Patienten, die ein HCC entwickeln. Ich bin mit integriert im Tumorboard. Einmal in der Woche bin ich per Videokonferenz im Tumorboard der Uniklinik und kann meine Patienten vorstellen, kann die Therapien den Patienten weitergeben, wofür die sehr dankbar sind, dass sie nicht erst zu 3 Stellen geschickt werden, sondern ich ihnen das fertige Konzept und die Termine dann direkt präsentiere und sie in der Nachbetreuung habe. Und ähnlich ist es bei den Patienten für die Transplantation. Ich war ja früher im Transplantationsteam tätig und das ist auch ein Bereich, der mich sehr interessiert, weshalb ich auch die Infektiologie vertieft habe und den Infektiologen noch erworben habe, weil die immunsuppressiven Patienten oft unterversorgt sind, war meine Erfahrung. Und da arbeite ich auch sehr gut mit der Uniklinik zusammen, mit dem Team, in dem ich früher auch integriert war, und habe meine Patienten bis zur Transplantation bei mir in der Praxis und habe sie danach wieder in der Praxis für die Nachsorge. Also ich denke, da braucht es einfach persönliche Kontakte und gute Kooperation, dann kann man seine Patienten auch bestmöglich versorgen.
Ja, Frau Stein, das hört sich ja richtig spannend an, und nochmal Glückwunsch, wie gut Sie Ihre Netzwerke dort etabliert haben. Ich habe heute wieder viel gelernt. Die wichtigste Botschaft für mich heute ist, dass eine strukturierte, ambulante Hepatologie möglich ist, dass man das mit entsprechenden Netzwerken eine sehr gute Versorgung der Patienten sicherstellen kann. Und Frau Stein ist für mich so ein Role Model, wo vielleicht auch andere Kolleginnen und Kollegen in anderen Regionen mal Rücksprache halten könnten, dass das schon geht, eine ambulante Hepatologie zu etablieren. Aber es gibt auch Herausforderungen, dass unser System natürlich nicht alle Facetten der Notwendigkeiten für die Behandlungen von chronischen und insbesondere fortgeschrittenen chronischen Lebererkrankungen abbildet. Und hier müssen wir, glaube ich, gemeinsam arbeiten, dass das in der Breite möglich ist, weil wir reden von einem sehr, sehr großen Problem. Um die Zahlen nochmal zu wiederholen, wir haben in Deutschland weit mehr als 10, 15, vielleicht 20 Millionen Menschen mit einer Fettleber. Wir haben 5 Millionen Menschen mit einer Fettleberentzündung und 1 Million Menschen mit einer Leberzirrhose, von denen viele auch eine fortgeschrittene Zirrhose haben mit Dekompensation und die einfach sehr schlecht im Alltag versorgt sind. Und da braucht es die Überwachung, es braucht eine entsprechende Prävention von Komplikationen. Und es braucht so eine gute Betreuung, wie Frau Stein sie in Magdeburg ja gewährleisten kann. Ich bin wirklich schwer beeindruckt von dem, was Sie leisten, Frau Stein, und hoffe, dass wir den einen oder die andere Kollegin ja ein bisschen motiviert haben, vielleicht auch mal so einen Weg in Zukunft einzuschlagen. Am Ende profitieren unsere Patienten. Also Frau Stein, erstmal vielen Dank. Was möchten Sie unseren Hörerinnen des Gastrogeplauders noch mit auf den Weg geben?
Ich möchte gerne auch zum Schluss nochmal sagen, dass die Hepatologie ein spannendes Gebiet ist, was sich lohnt, wo man sich wirklich auch nach über 20 Jahren noch für begeistern kann, so wie es mich betrifft. Ich möchte auch junge Kollegen begeistern. Ich mache regelmäßig Weiterbildung. Also ich habe Assistenten in der Praxis, die bei mir Weiterbildung machen, die immer sehr positiv herausgehen, weil ich versuche, das weiterzugeben, dass dieses Gebiet es doch wert ist und dass man vielleicht in Zukunft diese Wertschätzung auch in der Leistungsvergütung erhält.
Ich glaube, dem ist nichts zuzufügen. Vielen Dank, Frau Stein, für diesen spannenden Austausch, und liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, wie immer, bleiben Sie uns gewogen, schicken Sie uns Feedback, wenn Sie Vorschläge zu Themen haben, wir nehmen die gerne auf, und ansonsten wünschen wir Ihnen weiter viel Erfolg bei Ihren Tätigkeiten in den unterschiedlichen Settings und in den unterschiedlichsten Berufen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und herzliche Grüße aus Hannover und aus Magdeburg.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.